Da war ein Mönch, ein Eremit, der aß ein Jahr lang nur einmal die Woche. Nach all der Entsagung bat er Gott, ihm die wahre Bedeutung einer Bibelstelle zu enthüllen. Aber er erhielt keine Antwort. Dann war alles umsonst, stöhnte der Mönch. Jetzt habe ich dieses große Opfer gebracht, aber Gott antwortet nicht. Dann gehe ich zu einem Mitmönchen und frage ihn nach der Bedeutung der Bibelstelle. Da erschien ihm ein Engel und sagte ihm, die 12 Monate Fasten haben nur dazu geführt, dass du dich für besser hältst als die anderen. Doch Gott erhört die Eitlen nicht. Jetzt, wo du so demütig bist, deinen Nächsten um Hilfe zu bitten, hat Gott mich geschickt, dir zu helfen. Dem aufmerksamen Zuhörer wird aufgefallen sein, dass ich diese Geschichte schon einmal vor einer Predigt erzählt habe, letztes Jahr. Aber da ging es um Gemeinschaft, um Miteinander. Aber heute wollen wir uns mit dem Thema Fasten beschäftigen. Und ich fand, die Geschichte passt so gut auf dieses Thema. Auch wenn sie eigentlich gar nicht sagt, wozu Fasten dient, sondern vor allem dazu sagt, wozu es nicht dient. Aber vielleicht ist das auch besonders wichtig. Denn eins ist klar, Fasten als Hebel, um Gott zu etwas zu bringen, das funktioniert nicht. Warum also sollten wir jetzt 7 Wochen fasten und beten? Diesen Vorschlag, den wir bekommen haben, 7 Wochen ohne, das ist ja eine Zeit, die kennt man in der Christenheit, auch gerade in der Zeit vor Ostern wird das ja auch praktiziert. Was steht denn in der Bibel zum Thema Fasten, wenn wir uns damit auseinandersetzen? Denn interessanterweise gibt es das ja nicht nur in der Tradition der Kirche, sondern eben auch an nicht wenigen Stellen der Bibel. Aber wenn wir uns anschauen, was Jesus zum Thema Fasten sagt, dann sagt er auch erst einmal, was Fasten nicht ist. Und das wollen wir uns einmal anschauen in Matthäus 6, ab Vers 16. In der Bergpredigt nimmt nämlich Jesus auf dieses Thema Bezug. Matthäus 6, ab Vers 16. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Fasten? Ich finde interessant, dass Jesus hier mal so eben, ich sag mal, aus der Hüfte geschossen etwas zum Thema Fasten sagt. Warum aus der Hüfte geschossen? Weil Jesus sonst gar nicht sagt, warum wir überhaupt fasten sollen. Es gibt ja gar keine feste, klare Regel zu diesem Zusammenhang. Nee, er sagt vor allen Dingen erst einmal, was Fasten nicht ist. Und so wie es bei dem Mönch kein Mittel war, um Gott zu etwas zu bewegen, ist Fasten eben auch kein Zeichen meiner Frömmigkeit, schon gar nicht ein Zeichen nach außen meiner Frömmigkeit. Eigentlich sagt Jesus, wenn du fastest, dann so, dass es keiner merkt, weil wenn, geht das nur dich und Gott etwas an. Was ist Fasten? Wird tatsächlich von der anderen Seite erstmal beleuchtet. Fasten ist keine Leistung vor Gott, es ist keine fromme Pflicht und wenn wir uns in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, es gibt tatsächlich von Gott kein Gebot, wann wir fasten sollen. Eine Ausnahme, und zwar das Fasten zum großen Versöhnungstag Yom Kippur, 3. Mose 29, da wird das beschrieben. Aber ansonsten finden wir zwar viele Texte zum Thema Fasten, aber kein Gebot an den und den Zeiten, dann und dann sollst du es tun. Es gab trotzdem Regeln. Fasten kennen wir auch eigentlich aus unserer kirchlichen Tradition wenig. Im Protestantismus hat das keine so große Bedeutung. Meistens assoziiert man das eher mit katholischer oder orthodoxer Frömmigkeit, zum Beispiel diese Fastenzeit vor Ostern oder dass man am Freitag kein Fleisch isst, das war auch so ein Fastenverständnis. Und vielleicht gerade deswegen wehrte sich manch einer gegen das Thema Fasten, weil er sagt, das ist eigentlich was von den anderen. Und ich befürchte, dass manchmal in dieser Ablehnung, wie man so schön sagt, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden ist. Sprich, man sich gegen einen Formalismus, gegen so eine Gesetzlichkeit oder Werksgerechtigkeit wehren wollte und dabei ein Werkzeug oder ein Mittel, das durchaus biblisch ist, sagen wir mal, hinter sich gelassen hat und so unsere Spiritualität ärmer geworden ist. Von Jesus gibt es noch einen anderen sehr markanten Text zum Thema Fasten. Wir schauen uns den mal an in Markus 2 ab Vers 18. Denn es gab eben zu Jesu Zeiten viel Fasten, sonst hätte Jesus ja nicht dazu Bezug genommen. In Markus 2 ab Vers 18 steht: Die Jünger von Johannes und die Pharisäer fasteten regelmäßig. Und deshalb kamen einige Leute zu Jesus und fragten: Warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger von Johannes und den Pharisäern? Und Jesus antwortete ihnen: Sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Und jetzt kommt's: Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie auch fasten. Vielleicht ist das einer der Texte, der gerade zu diesem Fasten am Freitag geführt hat. Ja, als Erinnerung an die Kreuzigung Jesu, wo der Bräutigam genommen worden ist. Aber letzten Endes sagt er, Fasten, das gibt es, aber das kommt später. Nun ja, und eigentlich leben wir ja in dieser Zeit des Später jetzt, oder? Aber andererseits, klar, der Bräutigam Christus ist gekreuzigt worden, aber er ist ja auch wieder auferstanden. Und in den Himmel aufgefahren, hat uns den Heiligen Geist geschickt. Ist er nicht auch jetzt mitten unter uns? Ist das nicht seine Verheißung? Ach, so eine richtige Regel kriegen wir daraus auch nicht abgeleitet. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, ich werde gleich noch ein paar Beispiele nennen, dass es wirklich viele verschiedene Anlässe gibt, wo gefastet worden ist. In der Regel bedeutete es vor allem auf Nahrung und meistens eben auch Trinken zu verzichten. Hat also relativ wenig mit dem Heilfasten zu tun, wie wir es vielleicht heute kennen. Aber warum gefastet worden ist, das war äußerst unterschiedlich, wenn wir Mose oder Elia anschauen oder Johannes den Täufer oder Jesus selbst. Warum also fasten? Was steht dazu in der Bibel? Wenn wir jetzt alle Texte aufschlagen, das ist wie eine Bibelstunde, ich werde das nur kurz erwähnen für euch. Aber wer möchte, kann gerne von mir die Texte dazu haben. Ich sagte gerade eben schon, es gibt eine einzige Regel, die wirklich dem Volk befohlen worden ist, im 3. Mose 29, wo es um das Bußfasten ging zu Yom Kippur, also zu dem großen Versöhnungstag, wo alle sich daran erinnern sollten, dass ihre Sünde da ist und dass sie abgewaschen werden muss, dass ein Opferlamm geschlachtet werden muss für sie. Und da sollte das Volk auch fasten. Und dieses Fasten zur Buße begegnet uns noch häufiger in der Bibel, auch in den Propheten, Joel und so weiter. Es gibt aber auch ein Fasten, das, sagen wir mal, erst zur Buße hinführen soll. Ein Demütigungs- oder Demutsfasten, würde ich mal sagen. Da denke ich an einen Mose, der auf den Berg Horeb geht, oder das Volk in Richter 20, nachdem sie ein schreckliches Verbrechen begangen haben, fast den Stamm Benjamin ausgelöscht haben, da rufen sie ein Fasten aus, weil sie festgestellt haben, wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Und es gibt halt auch zum Beispiel ein Trauerfasten, das kommt relativ viel sogar vor. In Sacharja wird das berichtet von mehreren Tagen, ich glaube viermal sogar im Jahr, wo an verschiedene tragische Ereignisse, zum Beispiel die Zerstörung des Tempels erinnert wurde und man dann aus Trauer gefastet hat. Ein wenig näher an dem, was wir vielleicht mit dem Anliegen des Betens und Fastens verbinden, ist, ja, ich nenne das mal Meditationsfasten. Das ist ein bisschen ungewohnter Begriff für uns. Aber zum Beispiel Elia, der auf dem Weg ist zu der Begegnung mit Gott, wird vorher mit Gott, von Gott versorgt mit Essen und geht dann, steht im Text, 1. Könige 19, Vers 8, von dieser Speise 40 Tage und Nächte bis zu dem Berg, wo er dann Gott in dem leisen Säuseln begegnet. Er trennt durch das Fasten gewissermaßen seine Ereignisse, seine Erlebnisse vorher und das Erlebnis mit Gott. Und das kennen wir auch an anderen Stellen. So ist zum Beispiel Johannes der Täufer einer der berühmtesten Fastenden, wenn man so will, im Neuen Testament, der, wie es so heißt, nur von Heuschrecken und Honig lebte. Das ist ja auch eine Form des Fastens, also das Reduzieren auf eine bestimmte Speise und die letzten Endes ihn als so einen Auserwählten für Gott kennzeichnet. Das kennen wir auch aus dem Alten Testament, die sogenannten Nazireer, zum Beispiel Simson. Von Simson wird gesagt, er soll nichts von dem Gewächs des Weinstocks essen. Also nicht nur kein Wein trinken, also Alkoholverzicht, das ist ja auch eine Form des Fastens, sondern da ging es noch ein Stück weiter. Auch keine Trauben essen, keine Rosinen, nichts. Interessant an dieser Stelle. Bei Johannes, dem Täufer, ist irgendwo auch nachvollziehbar, wenn der Meister fastete, dann haben natürlich auch seine Jünger gefastet, wir haben das schon gelesen. Und Jesus selbst fastete auch. Nach seiner Taufe geht er 40 Tage in die Wüste. Und da aß er nichts. 40 Tage Fasten. Im Unterschied zu den anderen Begegnungen, wie Mose, der 40 Tage auf dem Berg ist, oder Elia, die ja in ihrem Fasten Gott begegnen, begegnet aber Jesus in seinem Fasten dem Teufel. Aber in der neutestamentlichen Gemeinde gibt es auch eine Form des Fastens. Und ich glaube, dass diese Form des Fastens uns fast noch am nächsten ist. Und das ist das Fasten und das Gebet auf der Suche nach Gottes Weisung. Ich denke dabei an Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 13, Verse 2 und 3. Und den Text möchte ich gerne einmal mit euch lesen. Apostelgeschichte 13. Ich lese auch schon ab Vers 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer, Barnabas, Simon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter und legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Wenn hier vom Fasten und Beten die Rede ist, wird nicht gesagt, wie lange sie das getan haben. Der Zusammenhang liegt zumindest für mich nahe, dass es wahrscheinlich eher ein Tag vielleicht war oder nur dieser Nachmittag und der Abend, wo sie im Fasten und Gebet waren, wo sie sich nicht unterbrechen lassen wollten vom Gebet durch das Essen in diesem Moment. Okay, jetzt haben wir also verschiedene Optionen gelesen, warum Menschen in der Bibel gefastet haben. Die entscheidende Frage ist ja eigentlich, warum sollten wir fasten? Ich sagte schon, es gibt, vor allem wenn wir das Neue Testament anschauen, zwar, sagen wir mal, die Ansage, dass es Fasten geben wird, aber keine Pflicht. Jesus sagt nicht, dann müsst ihr fasten, deshalb sollt ihr fasten. Das finden wir nicht. Fasten, gerade auch wenn wir diese biblischen Beispiele nehmen, ist eher ein Ausdruck einer inneren Haltung, etwas, was in ihnen passiert ist, wo eben Fasten ein angemessener Ausdruck dessen ist. Und umgekehrt sagt Jesus ja, es gibt auch unpassende Gelegenheiten, wo Fasten nicht zugehört. Also das ist nicht die Allzweckwaffe der Christenheit, im Gegenteil. Jesus sagt, solange der Bräutigam da ist, wenn wir feiern wollen, feiern und fasten passt nicht zusammen. Aber eben, es gibt durchaus Momente, wo wir vielleicht sogar ganz natürlich dorthin geführt werden, auch eine Zeit des Fastens einzuleiten. Das könnte tatsächlich so ein ein Hören auf das innere Empfinden sein. Ich habe ein besonderes Anliegen und jetzt mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, passt nicht. Dann schalte ich die aus. Fasten als Ausdruck einer inneren Haltung. Bestes Beispiel ist vielleicht das Trauerfasten. Wer wirklich trauert, hat gar keinen Appetit mehr, etwas zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein natürliches Fasten ist. Zu sagen, ist es jetzt dran, mir die leckeren Sachen reinzuhauen, wo ich eigentlich noch gar nicht so weit bin? Oder Fasten als Zeichen der Umkehr. Nicht als Mittel zur Umkehr, nicht als etwas, was mich dazu bringen soll, Buße zu tun, sondern weil ich Buße erlebe, weil ich das Bedürfnis danach habe, dem Ausdruck zu verleihen, weil mir Worte allein nicht reichen, um das, was ich innerlich erlebe, Ausdruck zu verleihen, dann könnte auch ein Fasten ein guter Ausdruck dafür sein. Aber Kern ist das zerbrochene Herz und nicht der weggestellte Teller. Aber ich sagte schon, vielleicht ist gerade diese Suche nach Weisung das, was uns am meisten leiten kann. So wie bei Paulus und Barnabas, wo das Fasten dazu dient, sich den Kopf oder das Herz oder den Bauch frei zu machen für Gott. Aber natürlich ist das nur sinnvoll, wenn es dort Dinge gibt, die mir im Wege liegen, um auf Gott zu hören. Und das kann ja durchaus sein. Insofern ist es jetzt vielleicht sinnvoll zu überlegen, was heißt denn das nun eigentlich Fasten und Beten praktisch für uns? Fasten, der Kern von Fasten ist Verzicht. Das macht nicht viel Spaß, aber es ist manchmal nötig. Wir hatten schon festgestellt, in der Bibel ist es meistens der Verzicht auf Essen im Allgemeinen. Und das kennen wir ja auch. Gerade auch aus gesundheitlichen Gründen, dass man sagt, ich verzichte mal eine gewisse Zeit auf feste Nahrung, das ist gesundheitlich sehr gut, bitte nicht auf Trinken verzichten, auch wenn das in der Bibel manchmal geschehen ist, aber gesundheitlich nicht zu empfehlen. Aber dieses Thema ist nicht mein Thema, weil da gibt es Leute, die sind da deutlich kompetenter als ich und die können euch da sicherlich besser weiterhelfen. Ich möchte eher von der geistlichen Perspektive des Fastens mit euch hier weiter nachdenken. Und wir sagten ja schon, Fasten an sich ist kein Selbstzweck, sondern es gibt einen Grund, ein Ziel, für das ich faste. Und wenn ich verzichte, dann sollte dieser Verzicht mit diesem Grund und dem Ziel auch in einem Zusammenhang stehen, also sinnvoll sein. Wenn wir also ein Bußfasten oder ein Demutsfasten für angebracht halten, dann ist ja die Frage, was büße ich, was bereue ich denn? Und das dürfte vielleicht nicht in erster Linie, zum Beispiel für viele von uns, vielleicht das Mittagessen sein, sondern vielleicht geht es da um ganz andere Dinge, auf die wir verzichten, weil sie uns ablenken. Und wenn wir nach Weisung suchen, was wäre dann angemessen? Es geht bei der Suche, beim Gebet, bei der Suche nach Weisung von Gott darum, auf Gott hören zu können. Und dann ist das Fasten sinnvoll, wenn ich Dinge ausschalte, die dieses Hören auf Gott, diese Störsignale in meinem Alltag wegfaste. Das mag auch Essen sein, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlicher sind andere Dinge. Was lenkt mich ab? Vielleicht ist es für den einen der Computer oder das Handy oder der Fernseher oder vielleicht auch seichte Literatur, ich weiß es nicht. Es könnten verschiedene Dinge sein, das ist sehr individuell. Was lenkt mich ab, auf Gott zu hören? Für jemand anderes sind es vielleicht tatsächlich Genusssüchte, die mich ablenken von der Konzentration auf Gott. Die Schokolade oder der Alkohol oder die Drogen oder was auch immer, der Kaffee. Vielleicht gibt es dort Dinge, die ich tatsächlich hinter mir lassen möchte, weil sie mich ablenken. Wenn es das nicht ist, ist es auch nicht sinnvoll, dort zu fasten. Ein Gedanke, der mir bei der Vorbereitung kam, ist vielleicht ganz ungewohnt. Es gibt ja auch den einen oder anderen Workaholic unter uns. Vielleicht ist dort Fasten tatsächlich mal auf Überstunden zu verzichten. Das klingt jetzt sehr merkwürdig, aber es gibt Menschen, die sollten Arbeitsfasten machen. Es gibt aber die jetzt sagen, ja, da bin ich der Erste, ich will das. die sollten vielleicht eher Freizeitfasten machen. Denn es geht nicht darum, das zu machen, was mir am leichtesten fällt oder wo ich am meisten Spaß dran habe, sondern es geht darum, die Störungen, die Dinge, die meinen Alltag, mein Leben gefangen nehmen, abzuschalten, auszuschalten, um mich auszurichten. Und deswegen ist es wenig sinnvoll, eine Regel zu erstellen und zu sagen, der und der und du und der, ihr müsst das und das weglassen, dann ist es richtig. Nein. Fasten, hatte Jesus gesagt, geht den anderen gar nichts an. Fasten ist etwas, was wirklich nur zwischen dir und Gott stattfindet. Wenn wir aber jetzt sagen, okay, da gibt es etwas, was ich ausschalten möchte, um frei zu werden für Gott, dann sollten wir auch ganz bewusst eine Änderung unseres Tagesablaufes mit einplanen. Denn es ist nicht sinnvoll, etwas wegzulassen, ohne etwas Besseres hinzuzufügen. Alternativen also einbauen, die zu Gott hinführen und die Stelle ausfüllen, die sonst der Zerstreuung diente. Das ist, wenn wir mal das Fernsehfasten nehmen. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen unsere Gebetszeit jetzt, die 7 Wochen Fasten und Gebet, uns immer um 20.30 Uhr verabreden, zu Hause zu beten. Das heißt, Tatort oder Carmen Nebel oder wer auch immer gerade diese Zeit sonst bei euch gefüllt hat, wird dann weggefastet und stattdessen Zeit des Gebets eingebaut. Das ist der Sinn der Sache. Nicht einfach nur etwas wegzunehmen, sondern etwas hinzutun und dafür freizuräumen. Und die Art und Form, die wir jetzt dort einfügen, die darf genauso individuell sein wie dein Fasten. Und probier ruhig mal verschiedene Formen des Gebets aus. Sicherlich gibt es das traditionelle, klassische Gebet, wo ich mich hinknie, die Hände falte und Gott meine Gedanken ausschütte. Aber doch auch Stille und Meditation sollten dort ihren Raum haben, denn vielleicht rede ich manchmal im Gebet zu viel und höre zu wenig zu. Dann wäre mal Gebetsfasten eine andere Form des Gebets zu wählen. Oder Lob und Anbetung. Wir wissen, wie sehr wir von Lob abhängig sind. Gott freut sich auch über unser Lob. Oder vielleicht wäre ein Gebetsspaziergang eine sinnvolle Ergänzung deines Alltages. Oder auch vielleicht eine Wortbetrachtung, je nachdem, was eben dir gut tut. Wenn wir dieses Jahr mit Gebet und Fasten beginnen, dann tun wir das mit dem Wunsch und dem Ziel, uns auf Gott auszurichten, auf ihn zu hören, ihn um Weisung zu fragen. Und dann wollen wir Störendes abschalten, um ihn zu hören. Ob und was da sinnvoll ist, das kannst nur du entscheiden. Und es geht auch niemandem etwas an. Aber wenn wir uns ganz auf Gott ausrichten, dann kann das nicht ohne gute Folgen für dich und die Gemeinde bleiben. Und darin segne dich der Herr. Amen.